Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, in Nördlingen zu sein. Es ist schön, hier bei euch zu sein. Es ist auch schön, ab und zu in Donauwörth zu sein oder regelmäßig in Donauwörth zu sein. Dort bin ich Standortleiter von unserem Gospelhaus. Und freue mich einfach, was Gott in Donauwörth tut, wo Gott Sachen entwickelt. Aber auch freue ich mich jedes Mal, hier zu sein und auch zu sehen, wie hier Menschen nächste Schritte gehen, wie Menschen sich einbringen und Menschen einfach Gott erleben dürfen. Und mein Gebet für dich ist, dass genau das heute auch bei dir passiert und dass auch die Predigt dazu ein Teil sein darf und dich in deinem Glaubensleben und in der Beziehung zu Gott weiterbringt. Als Alexander der Große im Sterben lag, gab er letzte Anweisungen, wie seine Beerdigung ablaufen soll. So eine Überlieferung. Er soll in Auftrag gegeben haben, dass nur die besten Ärzte seinen Sarg tragen sollen. Zudem soll sein ganzer Reichtum auf den Weg der Prozession liegen. Und als letztes, seine Hand soll aus dem Sarg hängen, damit jeder sie sehen kann. Als seine Berater das hörten, haben sie gefragt, warum? Warum der Aufwand? Warum das Besondere? Und Alexander soll so geantwortet haben. Er will, dass die besten Ärzte seinen Sarg tragen, damit die Menschen sehen, selbst die beste Medizin hat keine Macht über den Tod. Alle müssen sterben. Medizin kann uns Schmerzen lindern, Lebensqualität verlängern, aber sterben muss jeder. Das Gold und sämtliche Reichtümer auf den Straßen soll zum Ausdruck bringen, egal wie reich du auf der Erde bist, egal wie viel du hier auch anhäufst, es bleibt auf der Erde. Oder wie es auch ein deutsches Sprichwort aussagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und was den heraushängenden Arm angeht, so meinte Alexander der Große dazu, es soll deutlich machen, dass so wie wir mit leeren Händen auf die Welt gekommen sind, so gehen wir auch wieder mit leeren Händen. Das Einzige, was die Zeit dazwischen ausmacht, ist, wie wir die uns gegebene Zeit nutzen. Im Angesicht des Todes scheint alles andere auf dieser Welt nicht mehr erstrebenswert. Am Ende des Lebens taucht die Frage auf, was noch übrig bleibt von dem, wofür man gelebt hat. Viel zu oft stellen Menschen fest, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben, ihnen aber dann die Zeit ausgeht. Zur gleichen Zeit taucht auch eine andere Frage auf. Was kommt nach dem Tod? Was wartet auf uns? Oder kommt überhaupt etwas? Zukunftsfragen im Allgemeinen stellt man sich aber nicht nur am Ende des Lebens, sondern andauernd. Wie wird es mit meiner Arbeit weitergehen? Wie wird es einmal meiner Familie gehen? Wie wird es mit dem Weltgeschehen weitergehen? Wird es mit den Hausaufgaben je ein Ende nehmen? Werden meine Kinder jemals ihr Zimmer aufräumen? Werden die Enkel bald wieder vorbeischauen? Werden die Nachbarn irgendwann freundlicher? Wird die Nationalmannschaft ein ordentliches Ergebnis bei der diesjährigen EM liefern? Man weiß es nicht. Wenn man über Zukunft nachdenkt, kann die Perspektive darauf dich lähmen, Angst machen. Wenn wir aber wissen, was in der Zukunft liegt, was auf uns zukommt, lebt es sich entspannter, weil wir wissen, was das Ende mit sich bringt. Bleiben wir beim Fußball, ein Beispiel. Wer sich erinnern kann, die WM 2014. Deutschland stand auf einmal im Halbfinale gegen Brasilien. Und die damalige Denke war, hey, wir haben es bis ins Halbfinale geschafft. Und jetzt Brasilien, der Endgegner. Wenn wir verlieren, alles in Ordnung. Wir waren im Halbfinale. Immerhin haben wir gegen Brasilien verloren. Am Ende gewinnt Deutschland 7-1. Und ein absolut spannungsreiches Spiel. Ab dem 5. Tor war es, egal wie viele Tore Deutschland noch schießt. Aber wenn du heute das Spiel schaust, ist es überhaupt nicht spannend, weil du weißt, Deutschland wird 7-1 gewinnen. Du weißt, wie das Spiel ausgeht. Es ging weiter. Auf einmal stand Deutschland im Finale. Und es war zu greifen nahe, die Weltmeisterschaft. Aber dann war da Argentinien. Ein absolutes spannungsreiches Spiel, Verletzungen, rote Karten, volles Programm. Und kurz vor Schluss macht Götze ein Tor und Deutschland wird Weltmeister. Heute, wenn du das Spiel anschaust, die ersten Minuten, fast das ganze Spiel, ist uninteressant, weil du weißt, am Ende wird Deutschland Weltmeister. Wenn du weißt, wie die Zukunft ausgeht, lebt es sich im Hier und Jetzt entspannter. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Mutig Glauben. Darin wollen wir uns das biblische Buch Daniel aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, zum Vorbild nehmen, was es heißt, in einer Welt zu leben, die so oft anders denkt, andere Werte vertritt, als Gott es für sein Volk vorgesehen hat. Auf der einen Seite für Gottes Werte einstehen, aber auf der anderen Seite auch nicht als Freak abgestempelt zu werden. In dieser Spannung zu leben. Daniel und seine Freunde lebten damals im Exil außerhalb ihrer Heimat im Feindesland und sahen sich schwierigen Umständen ausgesetzt. Aber in ihren Schmerz, in ihre Ängste um die Zukunft, spricht Gott zu Daniel, nämlich in Bildern, Träumen und Worten, was die Zukunft betrifft, welche Pläne Gott für die Zukunft hat. Und heute soll es um dieses Thema Zukunft gehen, was noch kommen wird oder im christlichen Fachjargon Endzeit auch genannt. Für die, die sich mit Theologie beschäftigen, Eschatologie ist da der Fachbegriff, kommt aus dem Griechischen, heißt nichts anderes als die Lehre der letzten Dinge. Und aber alle Begriffe sollen die Frage zum Ausdruck bringen, was noch kommen wird, was Gottes Pläne sind. Wie wird es mit meinem persönlichen Leben weitergehen, aber auch, wie es mit der Weltgeschichte weitergehen wird. Aber dabei wird es heute keine klassische Textpredigt, wo wir in einen Text reinschauen und dort alles rauskramen, sondern eher 10 Schritte nach hinten gehen und versuchen, so einen groben Überblick zu bekommen, worum es in der Thematik, im Thema Endzeit, bei den letzten Dingen, was dort Thema ist und was die Bibel dazu zu sagen hat. Und dabei werden wir auch nicht nur bei Daniel bleiben, sondern im großen Blick auch andere Bücher und Passagen der Bibel, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, mit einbeziehen, auch mit der Offenbarung unter anderem. Dabei aber auch werde ich nicht ins Detail reingehen, weil das einfach in einer Sonntagmorgenpredigt sonst zu umfangreich wäre. Wenn du aber Interesse hast, ein kleiner Werbeblock, ein Buch von Ulrich Neuenhausen, was sich spezifisch mit der Offenbarung beschäftigt, aber auch auf andere Passagen, auch im Alten Testament reingeht, heißt einfach die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht, von Ulrich Neuenhausen. Wer sich interessiert, darf sich da auch mehr belesen. Und nachdem das Themenfeld so ein bisschen abgesteckt ist, will ich gleich reintauchen. Und die erste Frage, die bei dieser ganzen Thematik, Gott spricht über die Zukunft, Gott gibt eine Perspektive, die erste Frage, die da auftaucht, ist, funktioniert das überhaupt mit Prophetie? Also Zukunftsvorhersage? Oder ist das einfach Prophetie, ist das einfach nur eine christliche Variante von einer Glaskugel? Wir schauen mal rein, wie die Bibel so eine Entstehung von Prophetie beschreibt. Wir lesen in Daniel Kapitel 7 in Vers 1. Dort steht, im ersten Jahr Belsasars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ergebnisse berichtete er. Diese Einleitung zu einer der Visionen über die Zukunft klingt recht natürlich, recht beiläufig eigentlich. So, Daniel hatte einen Traum und er hat es halt aufgeschrieben. Und jetzt kann man hergehen und sagen, ja, Träume habe ich auch. Wo liegt jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Göttlichkeit des Traums, der Vision und Wörter. Die Person Daniel nimmt nicht in Anspruch, selbst diese Worte erfunden zu haben, so wie vielleicht Wirtschaftsweisen heute Prognosen über die Wirtschaft geben und die Zukunft und dort Beobachtungen machen, sondern er sagt, das, was ich gesehen habe und gehört habe, kommt nicht von mir. Da muss Gott seine Hände im Spiel gehabt haben. Und behaupten könnte das immer noch jeder. Es könnte immer jeder noch herkommen und sagen, ja, das ist von Gott. Heißt, wenn sie tatsächlich diese Träume von Gott sind, werden sie sich bewähren. Dann werden sie in Erfüllung gehen. Daniel in seiner gesamten Botschaft wird sich bewähren müssen, um glaubhaft und zuverlässig zu sein. Und im Buch Daniel lesen wir genau davon, dass das passiert ist. Ein Beispiel im Kapitel 2 lesen wir, dass der König einen Traum hatte. Und er holt sämtliche Traumdeuter und Sterndeuter, auch okkulte Priester zusammen und sagt, ich hatte einen Traum und wer ihn mir deuten kann, der lebt mit dem wahren Gott. Und die ganzen Deuter haben gesagt, ist okay, sag uns den Traum. Und er sagt, nee, so nicht. Wenn ihr wirklich mit dem wahren, lebendigen Gott lebt, wer auch immer das sein mag, dann werdet ihr mir sowohl den Traum sagen können, als auch seine Deutung. Und alle stehen da und sagen, das ist unmöglich. Wie sollen wir einen Traum deuten, den wir nicht kennen? Daniel aber ist ins Gebet gegangen und hat gesagt, gib mir ein bisschen Zeit und ich werde dir eine Antwort geben. Daniel kommt zum König zurück, erklärt ihm den Traum. Der Traum, eine Statue mit 5 verschiedenen Materialien, die aufeinander aufgebaut sind. Und ein Stein löst sich und zerstört diese Statue. Und die Deutung des Traums, so Daniel sagt, es werden 5 Reiche sein. Das erste ist deins, danach wird dich ein anderes Königreich ablösen, danach wieder ein anderes, 5 Stück. Aber allesamt werden sie von einem Felsen zerstört, der ganz anders ist. Komplett anders als die bisherigen Reiche. Und die Ausleger sind sich einig, diese 5 Weltreiche sind passiert. Das war das Babylonierreich, das Perserreich, das Reich der Griechen und das Reich der Römer. 1 steht noch aus. Und so ist es eine Teilerfüllung. Ein Teil hat sich schon erfüllt. Und doch wurden sie alle von einem ganz anderen Reich überwältigt. Nämlich Jesus, der mit seinem himmlischen Reich kam und selbst sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist so anders. Nicht auf Gewalt und Mord aufgebaut, sondern durch seine Selbsthingabe. Und dadurch sehen wir, wie sich die Prophetie erfüllt hat, auch zum Teil. Aber wie ist es mit der ganzen Bibel? In der ganzen Bibel tauchen Prophetien auf und können wir diesen Glauben schenken? Nehmen wir ein anderes Fallbeispiel. Im Alten Testament kommen messianische Prophetien. Die Hoffnung, ein Retter kommt, der die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherstellt. Und das Neue Testament berichtet von ihm, nämlich von Jesus. So im ganzen Alten Testament finden wir über 300 Prophetien, die auf den Messias hindeuten. Mindestens 55 davon sind spezifisch, also was den Ort betrifft der Geburt, was die Herkunftsfamilie angeht und so weiter. Manche gehen her und sagen, ja, das ist ja nur so, weil die Schriften nach der Geburt Jesu geschrieben wurden, die Prophetien. Aber alle sind sich einig, die wurden alle vor der Geburt Christi geschrieben. Manche Wissenschaftler haben sich zusammengetan und haben mal ein bisschen Mathe gemacht und haben die Wahrscheinlichkeit berechnet, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass diese 300 Prophetien, die sich in Jesus erfüllen, wie wahrscheinlich ist es, dass es per Zufall passiert ist. Und die Wahrscheinlichkeit, sie haben 8 Prophetien hergenommen, ich weiß nicht genau welche, aber sie haben 8 Prophetien genommen, und sind bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17 gekommen. Nachdem wir jetzt nicht alle Mathe-Freaks sind, das sind 100 Trillionen. Ich habe dir die Zahl mal aufgeschrieben. 100 Trillionen ist die Wahrscheinlichkeit. Das kommt so zustande, wahrscheinlich, wenn wir die Wahrscheinlichkeit nehmen, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand im Geburtsort Bethlehem geboren wird, schränkt sich das schon ein bisschen ein, aber nicht so unwahrscheinlich. Wenn wir aber hinzunehmen, dass er aus der Familie von König David kommen wird, wird es schon unwahrscheinlicher. Wenn wir aber noch hinzunehmen, dass es eine Jungfrauengeburt ist, eigentlich ist das schon null, aber so steigert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich über 300 Prophetien in Jesus erfüllen. Und sie haben 8 genommen. Die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17. Das entspricht der Wahrscheinlichkeit, wenn wir 100 Trillionen Münzen nehmen. 100 Trillionen Münzen. Und die verteilen wir in ganz Deutschland. Dadurch entsteht eine Schicht von 1,40 Meter. 1,40 Meter Schicht durch ganz Deutschland. Und eine einzige Münze ist mit einem schwarzen X markiert. Du kriegst die Augen verbunden. Du darfst nach Berlin gehen, du darfst nach Köln gehen, nach Hamburg, nach München. Komplett egal. Aber du musst diese eine Münze ziehen. Dass du diese eine Münze erwischst, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich 8 Prophetien auf eine Person erfüllen. Jesus erfüllt aber alle 300 auf sich. Biblische Prophetie bestätigt sich. Sie bestätigt sich, wie wir es in der Bibel lesen, aber sie bestätigt sich auch in der Weltgeschichte, wo Archäologen und Historiker forschen, wenn Forscher nach Israel gehen, um genau die biblische Botschaft zu widerlegen, kehren sie gläubig zurück, weil sie keine Argumente dagegen finden, aber nur dafür. Prophetie hat aber auch immer das Ziel, Gottes Reich, sein Kommen zum Menschen näher zu bringen, Beziehungen wiederherzustellen, zu zeigen, hey, Gott ist so viel mehr, als unsere derzeitige menschliche Perspektive ist. Und wenn es für Gott kein Problem ist, diese messianischen Prophetien zu erfüllen, sollte er mit den restlichen Prophetien, was auch die Zukunft angeht, keinen Stress haben. Wer sich mit Endzeitvisionen beschäftigt, wird auch sehr bald auf sehr verschiedene Meinungen stoßen, auf sehr verschiedene Auslegungsschulen stoßen. Also Traditionen oder Methoden, wie mit der Thematik der letzten Dinge umgegangen wird. Im Groben gibt es 3 verschiedene Stück. Da gibt es den Amillenarismus, den Postmillenarismus und den Prämillenarismus. Das hat immer irgendwas mit Millennium zu tun und Post, Prä, A, irgendwie sowas, solche Kürze. Die musst du dir auch nicht auswendig merken. Ich will einfach ein Verständnis geben. Hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und hierbei sind 2 Elemente von entscheidender Bedeutung, beziehungsweise 3. Das Entscheidendste ist, was auch alle vereinigt, Jesus kommt wieder. Jesus, der gestorben und auferstanden ist, ist in den Himmel aufgefahren, wie wir auch im Glaubensbekenntnis bezeugen, und wird von dort auch wiederkommen. Es wird ein sogenanntes zweites Kommen Jesu geben. Und dabei gibt es in den Auslegungsschulen 2 Elemente, die verschieden angeordnet werden. Da gibt es das Millennium, deswegen taucht das immer wieder auf. Also 1000 Jahre, die als das tausendjährige Reich auch bezeichnet werden. Das sind 1000 Jahre voller Frieden, voller Erfüllung, in denen Jesus regiert. Und zum anderen ist da die Trübsalzeit. Also eine Zeit, die beschrieben wird als 2x3,5 Jahre oder eben 7 Jahre. Und sie wird als leidvolle Zeit beschrieben, voller Katastrophen und Verfolgung. Und je nach Schule ordnest du die halt unterschiedlich an. So der Amillenarismus, also A ohne, so die Vorsilbe, sagt im Wesentlichen, es wird halt irgendwann passieren, dass Jesus wiederkommt. Was wir in der Bibel lesen, ist vielleicht sogar historisch schon passiert oder wird am Ende nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das tausendjährige Reich wird manchmal mit der Ewigkeit gleichgesetzt oder auch unserer heutigen Zeit gleichgesetzt. Die Spielarten sind da vielfältig. Zentrales Ereignis ist aber, wie gesagt, bei allen, Jesus kommt wieder. Und die Menschen, die zu ihm gehören, ihm nachfolgen, ihm unser Leben anvertraut haben, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Der Postmillenarismus, also nach dem Millennium, sagt im Wesentlichen und hat eine Haltung von, alles wird besser. Bessere Technologien, Fortschritt in Medizin, in Völkerverständigung und auch mehr Bekehrte. Immer mehr Bekehrte, immer mehr Völker werden sich bekehren und wenn das Beste erreicht ist, dann kommt Jesus wieder. Dabei ist die Ansicht, dass sich das tausendjährige Reich immer mehr erfüllt und danach die Trübsalzeit kommt. Aber gerade das letzte Jahrhundert hat diese Ansicht einen ganz großen Dämpfer verpasst, weil die Menschen gesehen haben, es wird nicht alles besser und 2 Weltkriege haben die Menschheit an den Abgrund gestellt. Danach hat eine andere Schule wieder Aufwind bekommen, nämlich der Prämillenarismus, also vor dem Millennium. alles wird immer schlechter. Mehr Kriege, mehr Hass. Und wir müssen einfach nur lange genug aushalten, uns heilig halten. Dann kommt Jesus wieder und stellt Gerechtigkeit wieder her. Hierbei ist die große Frage, wann fängt diese Trübsalzeit an? Wann sind diese 7 Jahre, wo sich das Schlimme und Gewalttätige mehr intensiviert? Weil wenn diese 7 Jahre dann rum sind, dann ist Frieden. Und Jesus kommt wieder und das tausendjährige Reich beginnt. So, was ich mit diesen Auslegungsschulen deutlich machen will, es gibt unterschiedliche Sichten. Und das soll uns aber nicht dazu bringen, dass wir sagen, nur wenn du das vertrittst, dann vertrittst du es richtig, sondern wir können unterschiedliche Ansichten haben und trotzdem einen gemeinsamen Nenner finden, nämlich Jesus nachzufolgen in der Hoffnung, dass er wiederkommen wird. Und ich kann auch allen Schulen etwas abgewinnen von ihrem Herzschlag. Jeder hat auch ihre gesamttheologischen Schwierigkeiten. Aber in dieser Spannung zwischen, wie wird das jetzt passieren, wie wird es weitergehen, gibt es ein Gleichnis von Jesus, was auch über die Zukunft spricht und darin Hoffnung gibt. Und ich glaube, die Spannung in dieser Frage, wie es weitergehen wird, samt ihrer Ernsthaftigkeit und Realität am besten zum Ausdruck bringt. Wir lesen davon in Matthäus 13, Verse 24 bis 30. Jesus erzählt ein Gleichnis, dass ein Bauer ein Feld besät. Er streut Weizen aus, um hoffentlich eine gute Ernte einzusacken. Aber in der Nacht kommt der Feind und sät auch Unkraut aus. Und mit der Zeit merken die Erntehelfer, ey, da ist nicht nur Weizen, sondern da ist auch Unkraut. Und sie fragen den Bauern, sollen wir rausgehen und das Unkraut rausziehen? Und der Bauer sagt in Vers 30, lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfer sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Gutes wie Schlechtes werden wachsen. Beides, Gutes wie Schlechtes, werden immer mehr. Wir sehen, wie sich Gutes weiterentwickelt, aber auch immer mehr Krieg und Leid entsteht in unserer Welt. In unserer Zeit wird uns auch Leid und Schmerz widerfahren, ja. Aber dennoch können wir einen Hauch dessen erleben, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Was Gott für uns im Himmel bereithält. Die Fülle und Vollendung werden wir aber erst in der Ewigkeit sehen. Und das ist in all dem, wie es genau gehen wird, was auf dieser Welt passiert und noch passieren wird, sollten wir genau dieses Wesen von Endzeitvisionen nicht aus den Augen verlieren. Denn Zukunftsbotschaften in der Bibel sind immer auch Hoffnungsbotschaften. Zukunftsbotschaften in der Bibel, was das Ende der Zeit angeht, sind immer auch Hoffnungsbotschaften. Gerade in Zeiten, als das Volk Gottes unter Druck stand, hat Gott in seiner Gnade einen Einblick in die Zukunft gewährt, hat er offenbart, damit wir eine Ewigkeitsperspektive haben können, in der wir Hoffnung bekommen können und nicht nur auf unsere jetzige Situation schauen, die vielleicht voller Ängste, voller Leid ist, sondern wissen, es wird eine Zeit kommen, in der Jesus wieder Gutes herstellen wird. Das Volk Gottes hat es ganz unterschiedlich erlebt, in Daniel oder auch Hesekiel und Zacharia, die unter ständiger Bedrängnis standen, unter Fremdherrschaft, unter Babylonier und Perser. Genau in dieser Zeit, als das Leid am höchsten war, spricht Gott über die Zukunft. Auch die Offenbarung ist entstanden, als unter Kaiser Domitian die erste große Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich entstand. Und genau in diese Zeit hinein, als Verfolgung herrschte, Johannes selbst auf einer Insel im Exil lebte, genau dort spricht Gott über die Zukunft und sagt, es wird eine Zeit kommen, in der Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Diese Botschaften sind, wie wenn Gott sagt, hab keine Angst, ich habe die Zukunft in meiner Hand. Gerade das Buch der Offenbarung wird dadurch zu einem puren Hoffnungsbuch, weil es selbst seinen Fokus darauf legt, was in der Zukunft bei Jesus, was wir dort empfangen werden. Es erkennt unser Leid und unsere Herausforderungen hier und jetzt an, lenkt aber den Blick auf die Ewigkeit. Sowohl am Anfang als auch am Ende heißt es dort in der Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Und am Ende der Offenbarung lesen wir, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Die gesamte Offenbarung strahlt eine unglaubliche Souveränität Gottes aus. Wenn man die Offenbarung liest, kann man auf folgenden Fakt stoßen. Gott macht eine Sache in der Offenbarung nie, nämlich stehen. Egal was ist, Gott sitzt. Egal in welchem Kapitel du dich befindest, Gott wird die ganze Offenbarung durch sitzen. Egal was passiert, egal welche Hektik auch auf der Welt entsteht, Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Ein Tier steigt aus dem Meer heraus und versucht Macht und Einfluss zu erlangen. Gott sitzt auf dem Thron. Plagen und Naturkatastrophen versuchen Menschen zu vernichten. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Der Teufel versucht Jesus und sein Evangelium zu verschlingen, zu verunglimpfen und zu verspotten. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Egal in welcher Situation du dich auch heute befindest, wo du Ängste hast, wo du Zweifel hast, wo du keine Hoffnung mehr siehst, lass es sagen, Gott sitzt auf dem Thron. Gott regiert. Gott hat alle Macht in seiner Hand. Er wird, wo wir Angst um die Zukunft haben, wird er zu unserem sicheren Halt. Er ist unsere Zuversicht. Er gibt uns Hoffnung, dass in der Ewigkeit eine Heimat auf uns wartet, ohne Tod, ohne Leid, Krankheit und Schmerz. Vollkommener Friede. Jesus sagt selbst in Johannes 16, 33, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. In all unseren Zukunftsängsten, in all den Fragen, was kommen wird, gibt uns Jesus eine Antwort, nämlich ihn selbst. Er selbst will uns begegnen in unseren Ängsten, will uns begegnen in unseren Nöten und uns neue Hoffnung geben, neue Perspektive geben über das hinaus, wo wir gerade vor Wänden stehen und kein Weiterkommen sehen. Wo wir auf ihn vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn setzen, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Dort können wir Hoffnung für unser heutiges Leben finden. Wir wollen gleich nochmal ein Lied singen und möchte dir einfach die Frage mitgeben, hey, welche Perspektive habe ich auf die Ewigkeit? Sehe ich darin vor allem das Leid? Dann lass dir zusprechen, hey, Gott sitzt auf dem Thron. Egal was ist, Gott sitzt auf dem Thron und er will dir Zuversicht geben, er will dir neue Hoffnung geben und dein Halt sein. In all dem, wo du vielleicht Ängste hast, was dich auch in deinem Leben heute und hier betrifft, was vielleicht diese Woche betrifft, möchte ich dich einladen, im Lobpreis des Gott hinzugeben, ihm anzuvertrauen und seine Perspektive von der Ewigkeit her einzunehmen. Zu sehen, es wird einen Ort geben, wo kein Leid mehr ist. Und er lädt uns ein, bei ihm zu sein, dort, wo wir ihm nachfolgen, wo wir unser Leben ihm anvertrauen, will er uns dieses ewige Leben schenken. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam aufstehen und in diese Anbetungshaltung gehen und Gott begegnen und ihn anbeten, ihm zusingen, unser Leid ihm hingeben und uns ihm anvertrauen. In der gesamten Offenbarung, noch ein letzter Fakt, ist die große Frage, wen betest du an? Betest du Geld an? Betest du Macht an? Wem vertraust du? Oder betest du Jesus an, der sich selbst hingegeben hat für dich und für mich? in Ewigkeit bei ihm zu leben. Bete du zu ihm, bete du in seinen eigenen Worten, das, was dich einfach betrifft. Er steht mit offenen Armen da und will dir begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Danke, Jesus, dass du voller Liebe, voller Gnade bist. Und Jesus, komm du in unser Leben, sprich du in unsere Herzen hinein, wo wir voller Ängste sind, was die Zukunft angeht. Und von dir neue Hoffnung bekommen, einen festen Halt bekommen. Jesus, weck du neue Hoffnung in uns. Danke dir, Jesus, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist.